ARD. Romantik ist ein ehrwürdiges Konzept, aber nicht werktags zwischen 23 und 7 Uhr. Da bin ich nicht romantisch, da bin ich hauptsächlich müde. Da möchte ich schlafen. Die Gesellschaft und das gängige Konzept einer Paarbeziehung erwarten von mir, dass ich das in Gesellschaft tue, das Schlafen. Ich möchte das aber alleine tun und damit herzlich willkommen zum Flexikon mit dem Thema Sleep Divorce.
Denn Anne ist eine geschiedene Frau, hat sie letztlich schon erwähnt, allerdings ohne Anwaltskosten, enttäuschte Eltern und alleinige Verantwortung für ein Kleinkind. Eigentlich ist das ja so die schönste Form des Geschiedenseins. Du schläfst in, wir können es ja übersetzen, in Schlafscheidung. Mhm. Seit wie vielen Jahren jetzt?
3. Glaube ich, ja.
Also seit 3 Jahren ist Anne ihr eigener großer und ihr kleiner Löffel Nacht für Nacht. Einige von euch hören das vielleicht gerade auch voller Neid. Andere machen es vielleicht eh schon exakt genau so. Und manche sind jetzt vielleicht skeptisch. Was stimmt nicht mit dieser Person? Was stimmt nicht mit dieser Beziehung? Steht es hier sowieso vielleicht schon 2 vor Trennung? Treffen wir diese Frau demnächst auf einem Online-Dating-Portal ihrer Wahl? Oh. Wir wollen heute rauskriegen, ob getrennter Schlaf eine Beziehung torpediert oder ob vielleicht auch einfach nur schlechter Schlaf eine Beziehung torpediert oder ob eine Beziehung im Allgemeinen guten Schlaf versaut.
Und egal mit wem ihr wie gut oder wie schlecht schlaft, never forget. Denn Steffi hat es in diesem Podcast mal angeboten, wenn alle Stricke reißen, können wir alle jederzeit bei Steffi schlafen.
Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Doch, das aber hattest du mal gesagt gehabt.
Es wird ja soweit akustisch verbrieft sein. Ich bin eine Frau, auf deren Wort man sich verlassen kann.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und Anne Radolz und den findet ihr in der ARD Audiothek.
Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, viel zu selten gestellte, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir heute beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Sleep Divorce. Wie rette ich Schlaf und Beziehung? Bevor wir starten, möchte ich den Faden von eben noch mal ganz kurz aufnehmen, den romantischen Faden.
Ah.
Ich möchte nämlich kurz erwähnen, wir zeichnen heute am Samstagabend auf. Es ist Valentinstag.
Mhm.
Und das gibt euch ja vielleicht schon mal so einen kleinen Eindruck, wie wir beide mit dem Thema Romantik so hantieren. Also für mich persönlich ist schon so ein Kakaoherz auf dem Milchschaum. Das ist für mich schon ein Trennungsgrund. Fühle ich mich belästigt? Oder Händchen halten, Luther Vandross. Ich tue mich bei allem schwer. Romantisch finde ich, wenn mir zum Beispiel jemand den Drucker einrichtet, das finde ich top.
Ja.
Oder heute wurde für mich der Keller ausgemistet und eine Tour zum Recyclinghof. Ja, wirklich. Da bin ich verliebt.
Das ist Liebe.
Das wollte ich vorwegschieben, denn heute geht es ja vielleicht auch so ein bisschen um diese romantische Idealvorstellung, alles miteinander zu teilen. Nicht nur den Tisch, das Konto, sondern auch das Bett. Und ich finde es ehrlicherweise schön, das vorweg, wenn es einer Person wichtig ist, mhm, dass man zusammen schläft, dann ist dieser Person ja offensichtlich was dran gelegen. Und ich habe mich ebenfalls auch lange verpflichtet gefühlt, weil das Leben besteht ja aus Kompromissen, da irgendwie schlafend anwesend zu sein.
Ja.
Aber wenn man in 10 Jahren 50 Jahre alt hat, weil man daran festhält, an dieser Vorstellung, dann ist es vielleicht tatsächlich mal Zeit,
das Konstrukt zu überdenken.
Ja, über Alternativen. Und meine Alternative ist 160 mal 70 Zentimeter groß. Ich schleppe sie immer dahin, wo ich pennen kann. Und das ist eigentlich überall, wo niemand neben mir schnarcht oder Gitarre übt oder sonst irgendwas macht.
Das heißt, du hast keine feste Schlaförtlichkeit.
Ja, ich habe einen unsteten Lebenswandel.
Ja.
Ich bin ohne festen Schlafsitz.
Ja. Frau ohne festen Schlafsitz.
Genau. Und du kannst ja sowieso nur unter Laborbedingungen pennen.
Ja, da möchte ich jetzt zu kommen. Ich brauche einen kurzen Moment der Selbstreflexion. Gibst du mir da Raum für?
Ja, deshalb habe ich mir auch erstmal Raum genommen, damit du jetzt
meinen Raum habe.
Ja.
Weil bevor ich hier hochoffiziell den Part der Verfechterin des getrennten Schlafs übernehme, wobei ich glaube, du übernimmst gar nicht so unbedingt den Gegenpart, sondern vielleicht irgendwas dazwischen, mal gucken, möchte ich zugeben, dass ich mit Abstand wirklich die anstrengendste Schläferin unter Gottes Sonne bin. Also um auch nur halbwegs zur Ruhe zu kommen, brauche ich 2 Decken, 3 Kissen, eine Wärmflasche, eine Matratze, die so weich ist wie ein Marshmallow. Ich brauche ein von mir exakt geplantes Lichtverhältnis, eine exakte Raumtemperatur. Ich brauche 100%ige Stille und 3 Pumps Melatonin-Spray. Ich brauche einen Einschlaf-Podcast, immer exakt auf der gleichen Lautstärke. Ich brauche eine bestimmte Handcreme auf dem Nachtschrank. Ich brauche eine frische Flasche Wasser. Mehr brauche ich doch gar nicht.
Aber bist du da diesbezüglich schon mal in Austausch gegangen mit einer professionellen Person.
Sollte ich wirklich mal, ne? Ja. Also es ist für mich auf jeden Fall wirklich, es ist nachvollziehbar, dass neben mir schlafen die absolute Hölle sein muss. Und weil mein Freund das weiß und weil er vielleicht auch ein, vielleicht hat er auch ein kleines, gar nicht wirklich erwähnenswertes Schnarchproblem. Plus kein Bock auf meine Kinkerlitzchen und deshalb haben wir vor 3 Jahren entschieden, den Stress geben wir uns nicht mehr und wir schlafen getrennt. Und ich möchte dazu einmal sagen, dass ich weiß, dass das auch ein Luxus ist. Wir haben ja kein bei uns im Haushalt lebendes Kind. Wir haben deshalb genug Platz in der Wohnung, 2 Schlafmöglichkeiten zu schaffen. Also eins ist ein Schlafzimmer, das andere ist ein halbes Zimmer, das glaube ich eher für Staubsauger und 12 Dosen Mais gedacht war, aber da schläft mein Freund. Und wir schlafen beide seitdem wirklich 1000-mal besser als vorher. Und jetzt bin ich bereit, mir anzuhören, dass ich damit den Niedergang der Romantik auf den Plan gerufen habe.
Soweit will ich nicht gehen, aber ich würde deinen Freund gerne mal auf den Schoß nehmen. Weil wenn man das alles weiß, dann drückt man bei der einen oder anderen Sache vielleicht eher ein Auge zu.
Ja, ich glaube, er fand das auch anfangs scheiße, dass wir getrennt schlafen. Aber ich glaube, inzwischen genießt er das durchaus auch. Und ich glaube, jeder kann es verstehen. Ich weiß noch, als die Eltern meines Freundes erfahren haben, dass wir getrennt schlafen, hatten die Hand schon am Telefon, um uns eine Paartherapie zu buchen. Die fanden das ganz dramatisch. Aber die kommen halt auch aus einer Generation, da ist getrennt schlafen ein unter geheimer Affäre.
Aber
die fanden es ganz schlimm.
Mein mittlerweile leider verstorbener Freund Carlo hat auch in meinem Souterrain gepennt.
Ja?
Ja.
Wegen Schnarchen?
Ja. Also es ist wahrscheinlich unter dem Mantel der Verschwiegenheit.
Unter der Bettdecke?
Und dem Plumeau der Verschwiegenheit ist das wahrscheinlich viel verbreiteter, als wir bisher dachten.
Ich habe ein paar Zahlen noch mitgebracht, bevor wir mit unseren Flexpertinnen
anfangen. Da könnt ihr schön bei einschlafen.
Wollte ich auch sagen, genau.
Könnt ihr euch wegträumen.
Könnt ihr euch zu, wenn ihr mal ganz beschissen schlaft neben einem schnarchenden Partner, macht euch diesen Teil des Podcasts einfach nochmal an. Aber ich fand es bei dem Thema wirklich spannend. Also es handelt sich um eine repräsentative Schlafstudie der Krankenkasse Pronova BKK mit folgenden Ergebnissen, Steffi. Jeder dritte Deutsche sagt, er oder sie würden ohne Partner besser schlafen. Dabei sind es prozentual mehr Frauen und weniger Männer, die das sagen. 28% haben bereits getrennte Schlafzimmer. 19% der Paare würden gerne getrennt schlafen, trauen sich aber nicht, das anzusprechen. Boah, zu der Problematik
viel.
Kommen wir ja noch, ne?
Ja,
bei
ist
dir.
Viel.
22% ziehen relativ regelmäßig nachts um, also schlafen gemeinsam ein, enden dann aber auf so einem kortbezogenen Ecksofa in einem anderen Raum. Bei jedem zweiten Paar schnarcht einer von beiden. Das finden 30% der Frauen belastend, aber nur 18% der Männer. Und auf dieser Grundlage gehen wir jetzt rein.
Also ich habe mit einer wirklich tollen Person gesprochen, einer Paartherapeutin. Ich finde, Paartherapeutinnen gibt es ja recht viele. Ist zumindest mein Eindruck, aber diese Frau hat mich auf vielen Ebenen für sich eingenommen und ich verspreche euch, euch wird sie auch einnehmen. Monika Wacker heißt sie. Und vorweg, weil ich finde, man muss ein bisschen Bedenkzeit auch dir einräumen, bevor du diese Frage beantwortest. Da kommen wir später drauf.
Stellst du mir jetzt eine Frage?
Ja, ich stelle dir eine Frage und da ziehe ich darauf ab, dass du ja ein reichhaltiges Angebot an Beziehungserfahrung mitbringst.
So?
Deshalb frage
formuliert.
Ich, ist es oder war es gang und gäbe, in einer deiner vielen Beziehungen nur Sex zu haben, wenn man sich abends gebettet hat, also Zähne geputzt, abgeschminkt, einkuschelt und dann wird gerödelt.
Nein.
Gibt es sowas? Denkt nochmal drüber nach. Ich lasse einfach die Frage auch für euch. Einfach mal blanko stehen, ihr könnt ja mal überlegen. Wir kommen nachher nochmal hin.
Steiler Teaser, Steffi.
Ja.
Schlafforscherin Dr. Christine Blume gehört genau jetzt zum Kreis der Flexpertinnen und Flexperten, die schon zum zweiten Mal in diesem Podcast auftauchen. Ihren ersten Auftritt hatte sie in Folge 79 zum Thema 5 AM Club. Ihr erinnert euch, die Folge, in der Steffi ihren gesunden Schlaf und sich selbst aufgegeben hat, um morgens um 5 Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Ach, das war schön.
Ich weiß noch, da bin ich im Wohlerspark in Hamburg.
Von der Bank gekippt.
Bin ich von der Bank gekippt.
Beim Meditieren.
Beim Meditieren.
Das weiß ich wohl auch noch. Falls ihr die Folge nicht gehört habt, Folge 79, 5 AM Club, hört da mal rein. Da hat Dr. Christine Blume uns und euch schon beraten. Und da es ja heute wieder um Schlaf geht, haben wir gedacht, da kennen wir doch jemanden. Also Schlafforscherin und Psychologin ist sie, best of both worlds. Und nebenbei möchte ich nicht unerwähnt lassen, diese Frau hat einen eigenen Podcast bei Deutschlandfunk Nova, der heißt Überschlafen. Und da spricht Christine mit Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge über Schlafen, genau.
Ich würde sagen, es ist das akustische Standardwerk,
genau,
wenn ihr euch
zum Thema
Schlafen interessiert.
Christine, wir nehmen es ja alle irgendwie erstmal als Gott gegeben hin, dass man in einer Beziehung sein Bett miteinander teilt. Kein Plan, wer da mal irgendwann mit angefangen hat. Jetzt machen es auf jeden Fall irgendwie fast alle. Warum zur Hölle tun wir das? Weil man läuft ja im Jahr 2026 eher selten Gefahr, von einem Bären verschleppt oder einem Löwen gerissen zu werden. Klar, es ist erstmal Platz sparen, sich ein Zimmer zu teilen, sagt Christine. Und natürlich ist das auch historisch gewachsen.
In früheren Zeiten könnte man auch noch argumentieren, dass man sich ja gegenseitig Wärme geben konnte, wenn man nicht so viel heizen wollte oder konnte. Oder in anderen Kulturen ist es ja so, dass nicht nur zwei Menschen, also zwei, die potenziell in einer romantischen Beziehung sind, sich ein Bett teilen, sondern ja auch noch andere Familienmitglieder.
Also man spendet sich Wärme, aber ich finde, man spendet sich halt auch viel Geräusch.
Und viel Geruch.
Und viel Geruch zum Beispiel.
Ja.
Nun ja. Welche Vor- und Nachteile ergeben sich denn aus wissenschaftlicher Sicht zumindest, wenn man zusammenschläft?
Also bei den Vorteilen könnte man sagen, dass es natürlich viele Menschen gibt, die sagen, das ist schön, wenn man sich das Bett teilt. Es gibt auch Geborgenheit. Wir wissen auch so etwas wie Berührung vor dem Schlafen. Also gar nicht mal nur im romantischen Kontext, sondern einfach sowas wie umarmen, streicheln. Das kann die Schlafqualität fördern. Auf der anderen Seite gibt es sicher auch viele Menschen, die sagen, also mein Partner, und da ist es meistens wirklich der Partner, der schnarcht, das stört mich, da kann ich nicht gut mit umgehen, oder ich habe sowieso einen leichten Schlaf, und wenn der dann noch irgendwie anfängt zu schnarchen oder laut zu atmen oder so, wache ich einfach auf, kann nicht mehr gut schlafen. Das sind Gründe, um dann eben auch zwei getrennte Schlafzimmer zu haben.
Ja, nun schnarchen ja viele Männer. Sorry, ich brauche das nicht gendern. Es sind viele Männer, die schnarchen. Mhm. Wirklich, im Prinzip seit der Erfindung von Rotwein und Dosenbier schnarchen Männer. Aber dass dadurch motiviert der Partner die Partnerin aus dem Schlafzimmer auszieht, das ist doch gefühlt eher neu, oder nicht?
Nee, das ist überhaupt kein neues Thema. Also wir wissen aus Studien, dass Schnarchen, das kann total laut sein, also wie so eine stark befahrene Straße. Wir wissen auch aus Studien, dass so doppelt so viele Männer schnarchen wie Frauen. Das liegt an der Anatomie, aber auch an den Hormonen. Da haben unsere Hormone immer was Gutes. Ich höre das häufiger mal im Kontext der Schlaftherapie. Also ich mache auch Insomnietherapie. Und da frage ich die Patientinnen und Patienten auch ganz direkt am Anfang der Therapie, ob sie denn beim Schlafen durch etwas gestört werden. Also zum Beispiel durch eine Person oder auch ein Tier. Und da vereinbaren wir dann zum Beispiel auch, dass sie das mit ihrem Partner, ihrer Partnerin besprechen, wenn zum Beispiel die Partnerperson stark schnarcht und dadurch der Schlaf gestört ist, ob es dann möglich ist, für den Verlauf der Therapie auch in zwei Betten zu schlafen. Und da kommt aber auch manchmal so, nee, also mit meinem Partner, wir haben schon lange getrennte Schlafzimmer, damit wir uns einfach nicht gegenseitig stören und auf die Nerven gehen.
Gender-Schnarchgelb. Welche Tiere stören euch denn beim Schlafen? Das hat mich verunsichert, diese Idee.
Guck mal, ich dachte immer, also anekdotische Evidenz, aber ich dachte immer, den Leuten ist das peinlich zu sagen, dass sie getrennte Betten. Also mir ist das manchmal unangenehm, aber einfach, weil viele Menschen beim Zuhören schon so fünf vor Nervenzusammenbruch sind, vor lauter Mitgefühl und direkt unterstellen, es würde auch irgendwas nicht stimmen in der Beziehung. Aber es scheint ja nicht mehr so peinlich zu sein, getrennte Schlafzimmer zu haben.
In Umfragen ist es so, dass Menschen eher angeben, damit zufrieden zu sein, wo man, also sich das Bett eben zu teilen, wo man auch ein Stück weit davon ausgehen könnte, dass da sowas wie so eine soziale Erwünschtheit eben mitschwingt. Also Mann oder Frau macht das einfach nicht. Und da muss ich, bin ja auch Psychologin, da muss ich so als Psychologin wirklich sagen, nee, also ich glaube, es spricht viel dafür, wenn eine Person sich so sehr durch die andere beim Schlafen gestört wird, und der Schlaf ist ja ein Grundbedürfnis, dann auch zu sagen, hey, was können wir dafür für eine Lösung finden, damit es uns beiden gut damit geht. Und dann sind vielleicht getrennte Schlafzimmer oder auch irgendwas dazwischen, kann man sich ja auch überlegen, die Lösung. Also Zwischenlösung kann ja auch sein, hey, wir haben irgendwie zwei vollwertige Schlafplätze. Also, dass nicht einer immer das Gefühl hat, er muss jetzt da sich den Rücken auf der Couch kaputt liegen. Und dann entscheiden wir spontan jeden Abend, wie wir uns fühlen. Sehe ich, wenn vielleicht der eine hat Rotwein getrunken, sagt, hey, heute Nacht eher nicht, weil Rotwein ist der Faktor, der dann dazu führt, dass die andere Person schnarcht. oder man sagt, hey, heute fühlt sich's einfach so an, dass wir das Bett teilen möchten heute Nacht, oder man schläft zusammen ein und dann merkt die andere Person, boah, irgendwie, jetzt wird's ein bisschen schwierig für mich wieder einzuschlafen, dann gehe ich ins andere Zimmer. Also ich glaube, solche Möglichkeiten gibt's ja auch. Es ist ja nicht ein Entweder-Oder. Und was man, glaube ich, auch einfach nochmal sagen muss, ist, schlechter Schlaf führt zum Beispiel auch dazu, dass wir weniger gut Kompromisse finden können, dass wir weniger konfliktfähig sind, dass wir vielleicht auch leichter reizbar sind. Und da muss ich sagen, das ist doch viel mehr was, was eine Beziehung gefährdet, als wenn man nicht jeden Morgen im gleichen Bett aufwacht.
Ja, das würde ich unterschreiben. Ich habe wirklich, wenn ich schlecht geschlafen habe, ganz knittriges Nervenkostüm. Und ich bin dann auch so vorwurfsvoll, weil ja der Partner dann explizit schuld daran ist, dass ich scheiße geschlafen habe. Und das ist nicht gut fürs Liebesglück, möchte ich sagen. Hast du das nie?
Nein.
Kindern wirft man das nicht vor, ne?
Ja, Kindern wirft man das nicht vor. Ich glaube, ich habe gerade schon mal im Vorgespräch mit dir gesagt, dass man den Kindern auch eigentlich relativ gut schläft, es sei denn, die haben Würmer oder so und sagen alle 2 Minuten mich um den Arsch.
Jetzt habe ich ja gerade schon so reißerisch angeprangert, dass es schon meist Männer sind, die schnarchen. Nicht immer, aber meistens schon. Aber ich habe gehört, oder wir beide haben das in der Recherche zu dieser Folge gehört, man müsste nur bis zu den Wechseljahren warten, denn dann wird von Frauenseite stabil zurückgeschnarcht.
Stimmt, das habe ich jetzt gerade ausgespart. Aber ja, genau, das sind eben gerade die Hormone, da verändert sich ja der Hormonhaushalt und der schützende Effekt der von Progesteron und Östrogen, der geht dann eben verloren und dann holen Frauen auch Schnarchen.
Guck mal, nur noch 3 Jahre wach liegen oder 10?
Ich wollte gerade sagen, die Revanche ist just around the corner, je nachdem, wie alt ihr seid. So, jetzt haben wir uns ja bisher ziemlich stark auf so heteronormative Paar-Konstellationen konzentriert. Ihr könnt das ja aber, übersetzt es einfach in eure Partnerschaft. Christine, sind denn Frauen insgesamt diejenigen, die schneller im Schlaf gestört werden? Also sind Frauen zimperliche Schläfer? Jetzt mal von mir abgesehen.
Das, glaube ich, kann man so nicht grundsätzlich sagen, sondern ich glaube, es ist was sehr Individuelles, wie sensibel man im Schlaf ist, ob man irgendwie die Flöhe husten hört oder ob man sagt, hey, wenn du in der Küche nebenan eine Bratpfanne fallen lässt, das juckt mich überhaupt nicht. Was tatsächlich so ist, ist, dass Frauen häufiger von Schlafstörungen betroffen sind. Eben Ein- und oder Durchschlafstörungen haben, sich da auch am Tag beeinträchtigt fühlen. Und das sind natürlich Situationen, in denen man dann, wenn man dann nachts aufwacht, eher auch mal denkt, boah, diese Person, die hält mich jetzt mit ihrem Geschnarche hier vom Wiedereinschlafen ab, oder dann kommt Gedankenkreisen dazu. Und ob man dann wirklich aufgewacht ist, weil die andere Person schnarcht, oder ob man aufgewacht ist und dann festgestellt hat, hey, die andere Person schnarcht, und dann regt man sich wahrscheinlich doch ein bisschen auf in vielen Fällen und kann deshalb nicht wieder einschlafen. Der Schlaf von Frauen ist, was Schlafstörungen anbelangt, eher ein bisschen anfälliger. Vielleicht sagen Frauen deshalb dann auch eher mal, eben auch in Kombination mit der Tatsache, dass Männer einfach häufiger schnarchen, boah du, wie wär's, wenn wir da eine zweite Schlafstadt eröffnen in unserer Wohnung?
Also in meinem kleinen Erfahrungsschatz, also ich kann das jetzt nicht anonymisieren, aber ich habe 2 Kinder gestillt und, sagen wir mal, so weit begleitet, bis sie alleine in ihren Betten schlafen können.
Ja.
Und der Vater der Kinder ist nicht ein einziges Mal währenddessen aufgewacht. Ich schwöre, nicht ein einziges Mal. Ich habe daneben gestillt. Ich habe gesungen. Ich habe was vorgelesen. Ich bin von A nach B gelaufen. Ich habe im Bett Milch gekocht. Es ist nichts passiert. Liebe Christine Blume, aber ich kann mir nicht vorstellen, oder es wäre zumindest für mich jetzt im Nachgang noch sehr schade, wenn das der einzige Mann gewesen wäre, dem es so geht, dass er einfach
nicht
wie ein Baby.
Ich verstehe.
Im Land der Träume unterwegs war.
Ich verstehe gar nicht, wie das geht, weil bei mir sind es auch gar nicht nur, es ist ja nicht nur Schnarchen, was einen irgendwie vom Schlafen abhält, oder Stillen, Milch kochen, Dinge, durch die man aufwacht. Bei mir reicht auch schon
Gitarre
sowas.
Gitarre spielen.
Hast du manchmal deinen Kindern,
Kindern
Country Road vorgespielt, damit sie wieder
geflötet.
Oh Gott. Nee, bei mir reicht manchmal schon Atmen. Also wenn jemand passioniert atmet neben mir, oder Uhren ticken, oder wenn ein Kühlschrank so...
Oh, wenn du das die ganze Zeit... Ich liebe das auch, wenn ich ins Bett gehe, in meinen leichten Schlaf, oder aufs Sofa umgezogen bin. Du weißt, wir haben so ein offenes...
Ne? Ja.
Und dann hat aber der Partner... eine Stunde, bevor er ins Bett gegangen ist, die Spülmaschine angemacht. Die natürlich dann pünktlich
um 3 Uhr.
Liebe ich.
Und Steffi, so wie ich dich kenne,
räumst du sie dann aus. Auch.
Ja. Aber leise, damit keiner aufwacht. Also auf jeden Fall solche Geräusche, da bin ich so empfindlich, da warte ich manchmal nur drauf, dass die wieder losgehen, damit ich dann sagen kann, ja, guck, sind sie wieder losgegangen. Also ist man irgendwann auf diese besonderen Störgeräusche konditioniert, dass die einen dann quasi automatisch schon vom Schlafen abhalten, wenn man sich da so reinsteigert?
Ja, ganz bestimmt, weil das ist ja in dem Moment kommt so eine emotionale Bewertung dazu. Also sowas wie Vögel zwitschern, ja, also kaum eine Person wird morgens aufwachen, weil die Vögel zwitschern und sich dann denken, boah, diese Vögel, sondern, oder Regenrauschen ist ja auch sowas. Das sind so diese Naturgeräusche, die sind eben emotional neutral oder sogar vielleicht positiv, wenn man jetzt ans Vögel zwitschern denkt, aber eben diese Geräusche, von denen man dann das Gefühl hat, boah, vielleicht auch wegen euch kann ich nicht schlafen, weil ihr da oben lebt oder vielleicht im Fall des Schnarchens, das ist ja auch mal so dieses Fiese. Ich kann nicht schlafen, weil die andere Person schläft. Und ich glaube, durch diese emotionale Bewertung, da verändert sich eben ganz viel. Denn dadurch kommen wir in eine Form von einem Stresszustand, der uns dann eben auch davon abhält, wieder gut ein- und durchzuschlafen. Ist ungünstig für den Schlaf.
Ich habe so selbst reflektiert, war ich bereits. Ich hatte mal eine WG über uns wohnt, die wohnt da immer noch, aber die hat aufgehört, immer so exzessiv zu feiern. Die haben so bis 2 Uhr vorgeglüht.
Unter der Woche da, auch?
Ich muss ja oft auch am Wochenende arbeiten. Ne?
Stimmt.
Und wenn ich dann abends schon gelesen habe im Flur, es könnte ein bisschen lauter werden, kommt doch einfach auf ein Bier rum.
Konntest du schon automatisch nicht mehr schlafen?
Konnte ich automatisch nicht mehr schlafen und war mir aber auch das bewusst, dass ich natürlich auch, dass eine Form des Neides ist. Weil ich brauchte ja den Schlaf, um zu funktionieren.
Ja, ja. Und die können und feiern. Ich möchte nochmal zurück zur Causa Schnarchen kommen, weil es ist ein weit verbreitetes Problem. Ich weiß, viele hören vielleicht sogar genau deshalb diesen Podcast gerade. Die große Frage ist ja, kann man sich das Schnarchen irgendwie abgewöhnen? So bei Schlafapnoe, Atemstillstand und so, da nehmen sich Schnarchende und Mediziner ja meist des Problems an. Mhm. Also an dem Punkt, wo es so lebensbedrohlich werden kann oder könnte oder zumindest mal ungesund. Jedoch wäre es ebenfalls wünschenswert, wenn der nicht schnarchende Partner auch mal wieder ein Auge zukriegt und eine Nacht durchpennen kann. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist bei vielen schnarchenden Menschen so nicht Grund genug, um mal so eine Nacht im Schlaflabor zu verbringen oder irgendwas zu ändern.
Ist das angekommen?
Nicht falsch verstehen. Aber doch. Man bekommt doch das Gefühl, dass sich also der Aktionismus bei vielen Schnarchern in Grenzen hält, sobald ausgeschlossen ist, dass man im Schlaf versterben wird. Also kann man da irgendwas machen?
Es gibt natürlich Faktoren, die, sag ich mal, die begünstigen Schnarchen. Das ist zum Beispiel Übergewicht. Das ist auch Alkoholkonsum, der nämlich dazu führt, dass die Muskulatur nicht mehr so viel Spannung hat. Das ist auch bei vielen Menschen die Rückenlage, also auf der Seitenlage oder auch auf dem Bauch schnarchen viele Menschen nicht so sehr. Das heißt, es gibt Faktoren, die kann man da durchaus verändern. Aber eine gewisse Tendenz, die bleibt halt doch bestehen. Und es gibt eben halt auch Menschen, die in Seiten- oder Bauchlage schnarchen. Wenn man jetzt eher, sag ich mal, so in den klinischen Bereich kommt, du hast gerade schon die Schlafapnoe angesprochen. Wenn man sowas hat, so Atemaussätze in der Nacht, die auch häufig mit sehr, sehr starkem Schnarchen einhergehen, dann muss man das natürlich behandeln. Und dann kann es auch sein, dass das Schnarchen wirklich komplett verschwindet. Aber ja, für das landläufige Schnarchen, das muss man jetzt eigentlich eben nicht behandeln und stört aber trotzdem.
Hast du schon mal irgendwas probiert, dagegen zu unternehmen, dass dein Partner schnarcht?
Also ich habe ihm viele Hinweise gegeben, was er probieren könnte. Ich habe sowas probiert wie Ohrenpropfen und sowas. Ne? Aber
also so, dass man so mitten in der Nacht das den Schnarchen umdreht.
Doch das, ja, das habe ich ja, also oder jede Nacht 5-mal habe ich ihn umgelagert. Und den Kubitus kriegt.
Beine hochgelegt. Ich habe letztlich gehört, dass man so summen soll. Dann.
Pflegestufe 3. So. Ernsthaft? Weil dann hört der andere auf, wenn er das hört, oder was ist der?
Ich weiß nicht, ob es das ehrlich. Oder was man da so bestellen kann dagegen.
Ja, das, da kennt die Kreativität ja keine Grenzen. Das
sieht aber alles aus wie aus einem Ips-Heft. Also wenn ich ein ernsthaftes Anliegen habe, ne, ich bin der Meinung, das wird nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit betrieben.
Nee, das stimmt.
Meine Meinung.
Steffi und ich haben übrigens eine These. Don't judge us. Ihr könnt das alle anders sehen. Es ist unsere privatpersönliche These.
Ich bin gespannt. Ich bin noch kurz davor. Vielleicht distanziere ich mich. Aber
nee, glaube ich nicht. Wären es überwiegend Frauen, die schnarchen und würden somit überwiegend Männer von gesegnetem Schlaf abgehalten werden. Wären wir dann vielleicht weiter in Sachen Schnarchbehandlung? Möchtest du dich distanzieren von dem Gefühl?
Nein, auf gar keinen Fall.
Vielleicht, aber da machst du jetzt ein ganz anderes Fass noch mit auf.
Kann ja sein, dass irgendjemand zuhört, der so in der HNO-Forschung arbeitet, dann nehmt euch das doch gerne mal mit.
Ja, Thema Frauengesundheit, genau. Kommt immer wieder auf.
Das kommt immer wieder gut.
Aber ich habe da nachher noch was zu dem Thema.
Ja?
Also es geht nicht direkt ums Schnarchen, aber grundsätzlich, wie nah man sich selber beim Thema Schlaf oder wie wichtig man sich selber beim Thema Schlaf nimmt und wie wichtig man seinen Partner beim Thema Schlaf nimmt. Ist ja vielleicht auch, geht ja in die Richtung.
Fühle ich mich jetzt schon offended. Ich nehme mich selber wahnsinnig wichtig beim Thema Schlafen. Also, bis irgendwas erfunden wurde, dass man irgendwie eine Tablette nimmt und nie wieder schnarcht, gibt es zwei von Steffi entwickelte Möglichkeiten, wenn man mal wieder durchschlafen will. Ich möchte dich zitieren. Erstens, dem Partner die Rotweinpulle aus der Hand schlagen und ihn nachts auf dem Bauch schlafend am Bett fixieren.
Es ist nur ein frommer Wunsch.
Es ist nur ein Vorschlag, es ist ein Handlungsvorschlag. Ihr müsst es nicht machen. Ja. Zweitens, das klärende Gespräch und die Idee von getrennten Betten möglichst schmackhaft verkaufen. Da kommen wir ja bei dir gleich nochmal zu. Mhm. Ich fand das damals nicht so leicht, das anzusprechen, weil ich eben Angst hatte, dass mein Freund daraus falsche Schlüsse über den Zustand unserer Beziehung zieht. Aber wenn das ganze empathische Gerede nicht hilft, manchen kann man ja nur mit Fakten kommen. Mal so ein richtiges Endzeit-Szenario aufmachen. Jahrelang nicht richtig schlafen können. Was bedeutet das gesundheitlich, Dr. Christine Blume?
Was wir eben wissen aus Studien, wenn man jetzt jahrelang wirklich zu wenig schläft oder vielleicht auch schlecht schläft, dann steigt das Risiko für negative Gesundheitsfolgen, also beispielsweise Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes Typ 2, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch das Immunsystem wird vielleicht geschwächt und auch das Risiko von psychischen Erkrankungen, zum Beispiel einer Depression, steigt. Das bedeutet einfach, wir sollten dem Schlaf schon einen hohen Stellenwert einräumen. Und vielleicht jetzt in Bezug auf das Thema, über das wir gerade sprechen, auch das kann man ja in so eine Kommunikation, wenn das ein Partner, eine Partnerperson so fühlt, auch einfließen lassen und sagen, hey, und sollten wir nicht beide darauf achten, dass wir möglichst gut schlafen?
Nicht schlafen ist ja ungefähr so, wie sich ein Jahr nur bei einer Fastfood-Kette zu ernähren.
Ja, nicht umsonst,
auf dem Niveau.
Nicht umsonst ist Schlafentzug ja auch eine Foltermethode. Also darf man auch nicht vergessen, damit nicht gefoltert werden von seinem Partner. Vielen Dank mal wieder an Dr. Christine Blume, die uns jederzeit auch ein drittes Mal willkommen ist im Flexikon. Sie ist eine absolute Premium-Flexpertin in Sachen Schlaf.
Ja, und eine sehr, sehr nette Person.
Absolut.
Mit Frau Blume kann man auch privat plaudern.
Und mit Frau Wacker auch.
Naja, die kenne ich noch nicht so gut, aber ich habe sie gerade erst kennengelernt und das hat mir gut gefallen. Also diese Trennung von Bett und Bett, über die wir hier gerade reden, die hat ja aus unserer rationalen Perspektive erstmal praktische Gründe. So sehe ich das zumindest bei uns beiden.
Ja.
Jetzt kann die Sache ja auch anders liegen. Also der Partner, die Partnerin schläft wie ein Bambi und trotzdem ist einem die pure Anwesenheit zuwider. Sowas gibt es ja auch. Ne?
Dann ist schwierig, glaube ich.
Es mag gute Gründe geben, ein eigenes Bett dem Gemeinsamen vorzuziehen, selbst wenn man es mit, also zum Beispiel einem Menschen wie mir teilt. Ich schlafe ja wie eine Fee. Ne? Und,
ach, das wusste ich noch gar nicht.
Ja, und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass nicht jeder neben mir schlafen will. Und dann ist es vielleicht auch Zeit für ein klärendes Gespräch mit Monika Wacker. Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin und Gründerin des Netzwerks Besser Lieben. Das ist halt so ein Netzwerk von Paar- und SexualtherapeutInnen in ganz Deutschland. Und ich war mir unsicher, ob getrennt Schlafen in der Paartherapie eigentlich überhaupt so ein Ding ist oder ob wir hier so ein Kinkerlitzchen einfach ganz hoch stilisieren. Deshalb habe ich sie einfach mal gefragt, ob das für ihr ab und zu ein Thema ist.
Ja, das spielt schon manchmal eine Rolle. Also es gibt Paare, bei denen, die das ganz entspannt erzählen, dass sie getrennte Schlafzimmer haben. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen für die Partnerschaft und die Kommunikation in der Partnerschaft. Aber gerade letzte Woche hatte ich auch noch ein Paar, die genau deshalb gekommen sind, weil die Frau aus dem Schlafzimmer ausgezogen ist und auch dazu gesagt hat, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich dich liebe. Und obwohl sie diese Aussage schon sehr lange vorher getroffen hat, der Mann eigentlich erst nach dem Auszug aus dem Schlafzimmer wirklich in Alarm geraten ist und erkannt hat, dass in der Beziehung was nicht stimmt. Also das gemeinsam in einem Bett schlafen ist für viele Menschen mit einem sehr hohen Symbolwert verbunden. Und solange das noch passiert, fühlen sie sich total sicher, auch wenn auf einer anderen Ebene vielleicht schon ganz andere Dinge kommuniziert werden.
Das habe ich nicht kommen sehen. Also der eine Partner sagt jetzt über Monate, du, ich glaube, mit uns läuft's nicht mehr. Und erst als er aus dem Bett auszieht,
dann
merkt der andere, oh, ich glaube, mit uns läuft es nicht mehr so gut.
Ich würde das ja auch schön finden, wenn ich das schön finden könnte, neben jemandem zu schlafen. Du, weißt du, was ich
das
meine?
Das ist so wie, ich wäre gern Fußballfan geworden.
Exakt, weil ich die Vorstellung, also an sich ist das, ich verbringe ja gerne Zeit mit meinem Freund und ich finde das auch gemütlich, mit jemandem zusammenzuliegen und man fühlt sich auch irgendwie sicher, aber ich kann dann halt nicht pennen. Aber ich möchte nur sagen, ich verurteile niemanden, der gut nebeneinander schlafen kann. Im Gegenteil, ich finde das...
Wir freuen uns für euch.
Ich freue mich von Herzen. Schön für euch.
Wobei, jetzt sagt ja auch Monika Wacker, es täte Firmenbeziehungen ganz gut, wenn man mal sich auf getrennte Schlafplätze einigen könnte. Hat sie ja gerade gesagt. Also zum einen, weil man dann besser schläft. Gibt auch noch ein paar andere Gründe, kommen wir später nochmal drauf. Jetzt meine Frage. Ist denn diese Message, also getrennte Schlafplätze sind kein Beinbruch oder können sogar gut sein, ist sie denn bei beiderlei Geschlechtern gleich gut angekommen bisher?
Ja und nein. Wenn wir jetzt mal heteronormativ typisch denken, ist es ja schon so, dass ich glaube, Frauen oft eher nochmal Rücksicht nehmen und denken, ah, meinem Partner ist das wichtig, ich bleibe hier im Bett, auch wenn der schnarcht, auch wenn ich vielleicht keinen Sex mehr möchte und es für mich immer nachts ein bisschen grenzwertig ist, ob da jetzt noch was laufen soll oder nicht, obwohl ich eigentlich nicht mehr möchte. Dass Frauen das länger aushalten, in Anführungszeichen, weil sie schon spüren, dass ihr Partner das nicht super fände, wenn sie aus dem Bett ausziehen. Und auf der anderen Seite erlebt man das ja häufig, gerade wenn Kinder geboren werden und der Mann noch berufstätig ist, dass es irgendwie ganz selbstverständlich ist zu sagen, naja, der braucht seinen Schlaf, damit der morgen fit ist und deshalb geht's jetzt nicht mehr zusammen im Bett. Und das ist eine Initiative, wo ich das in Beratung mitkriege, die eher von den Männern ausgeht als von den Frauen.
Und ich weiß nicht, ob es jetzt so durchgekommen ist, dass hier Männer und Frauen bei der Beschreibung von Frau Wacker ganz unterschiedliche Anzahlen von Karma-Punkten sammeln.
Das hast du aber nett formuliert.
Ich habe es nett formuliert. Wie gesagt, es ist hier heteronormativ, transkribiert das auf euer Anliegen. Ich fasse das mal zusammen. Frauen bleiben liegen, damit der Mann nicht traurig ist. Und Männer ziehen aus, damit der Mann gut schlafen kann.
Hey, don't shoot the messenger.
Ja, Männer sind ja aber doch nicht alle per se Egoisten. Das wollen wir auch mal sagen, oder?
Also es gibt oft Konflikte, wenn einer von beiden Partnern eher selbstreguliert seine Konflikte löst, also eher autonom und lösungsorientiert, und der andere Person die Konflikte eher korreguliert löst, also eher auf Verbindung, Teamwork, Rücksichtnahme etc. setzt. Und wenn die beiden miteinander Probleme haben, dann wird der Lösungsansatz des einen zum Problem für den anderen. Das heißt, die Person, die eher selbstreguliert Probleme löst, die zieht sich eher zurück, um das tun zu können. Und die Person, die eher korreguliert und bindungsorientiert ist, die versucht, den anderen mit ins Boot zu holen. Wenn eine Person selbstreguliert ist, dann ist die eher differenziert und überlegt sich, naja, ich muss dafür sorgen, dass ich gut schlafe. Und solange das läuft, ist alles in Ordnung, und wenn nicht, dann suche ich für mich eine andere Lösung. Während eine korregulierte Person eher sagen würde, naja, wenn ich nicht gut schlafe, dann können wir gemeinsam sehen, wie geht es besser, oder ich stecke mir die Ohrstöpsel rein, damit der andere, dem es wichtig ist, dass ich mit ihm im selben Bett schlafe, damit ich dem entgegenkommen kann.
Und als wäre das nicht alles schon Analyse genug, kommt hier noch eine Unvereinbarkeit.
Das in der Paardynamik der Teil von emotionaler Nähe oder von Austausch, Kommunikation oft einer ist, in dem Frauen korreguliert sind, also wo Frauen eher auf Verbindung setzen. In der Sexualität ist es aber eher der Mann, der da korreguliert ist. Also es sind eher die Männer, denen Sexualität und Körperlichkeit wichtig ist. Und dann spielt natürlich das gemeinsame Schlafen nachts im Bett eine große Rolle. Und die typische Paardynamik ist, dass es tagsüber eine Person gibt, die sich emotional und kommunikativ ein Stück weit im Stich gelassen fühlt, und auf der anderen Seite die andere Partnerperson sich nachts oder auf sexueller, körperlicher Sicht im Stich gelassen und einsam fühlt. Also der eine redet mit dem anderen, damit er mit ihm schläft, und der andere schläft mit dem anderen, damit er mit ihm redet.
Okay, ich muss das kurz processen.
Nein, du passt da genau rein. Also du suchst ja nicht nachts nach Nähe und nach Empathie, sondern nur nach Schlaf, und tagsüber bist du jemand, mit dem man sprechen kann, der empathisch ist und
kuscheln
und so weiter.
Auch,
also es passt schon alles für dich.
Ja, passt.
Wie?
Jetzt habe ich es verstanden.
Die Faust aufs Auge. Und es bestätigt leider sehr viele Vorurteile. Aber wir wollen hier nicht alles über einen Kamm scheren. findet euch selber in dieser Analyse.
Auch macht Monika mit der Wacker, Information, was ihr wollt.
Monika Wacker war auch mal sehr darauf bedacht, dass das natürlich nicht immer Männer, nicht immer Frauen betrifft und
aber
so
sie
weiter.
Hat ja auch gerade sehr neutral gesprochen, finde ich, mit Partnerpersonen.
Hat sie sich
wir sind ja diejenigen, hat die nicht so neutral sprechen.
Genau. Also, jetzt möchte ich noch mal eine andere Perspektive einnehmen, weil ich möchte Zusammenschlafen ja nicht per se als Modell ausschließen. Du ja auch nicht. Und wir finden das ja eigentlich auch erstrebenswert, wenn das denn gut klappt. Ja. Deshalb habe ich Frau Wacker noch gefragt, ist denn gemeinsamer Schlaf nicht auch bindungsfördernd?
Im besten Fall ja. Grundsätzlich würde ich sagen, verbindet das einfach auf körperlicher Ebene, weil unser Körper, unser System ist ja auf Bindung und Nähe ausgelegt. Und das kann so ein Nervensystem schon sehr beruhigen und sehr entspannen. Und das kann auch eine Partnerschaft stabilisieren, auch wenn es an anderen Stellen Probleme gibt. Aber oder und, wenn ich aber sowieso gestresst und angespannt bin, dann kann es auch sein, dass getrenntes Schlafen gerade gut ist für meinen Körper und auch für mein Gefühl von Bindung und Autonomie. Weil wenn ich immer gestört werde durch Schnarchgeräusche oder durch Bewegungen oder einfach weil ich nicht gut schlafen kann, es ist zu eng, zu heiß, einer furzt, das Fenster ist auf oder zu, egal was, ja, dann kann ich nicht entspannen und dann kann sich so ein anderer Körper neben mir auch ein bisschen anfühlen wie eine Bedrohung, also auf körperlicher Ebene. Und das hat manchmal auch gar nichts mit dem Partner, der Partnerin zu tun, sondern, also ein Beispiel ist, wenn ich einen Autounfall hatte, dann kann es sein, dass mein Körper so ein Schocktrauma erlebt hat durch einen Autounfall von einem Auto, das von der linken Seite auf mich zugerast ist, dass ich das eigentlich nachts nicht mehr haben kann, dass links von mir jemand schläft. Und dann schlafe ich nicht mehr gut. Das wäre sowas manchmal, also wenn man das Gefühl hat, ich schlafe nicht mehr gut neben meinem Partner, meiner Partnerin, könnte man, bevor man das Bett, die Schlafzimmer trennt, auch erstmal versuchen, ob es was verändert, wenn man die Seiten wechselt im Bett.
Oh, ich wünschte, das könnte ich als sympathische Begründung für mich nehmen, aber ich glaube, ich bin einfach eine egoistische Zicke, was Schlaf betrifft. Aber wir haben auch, hey, wir haben nie versucht, die Seiten zu tauschen.
Du hast immer auf derselben Seite geschlafen?
Warte mal.
Ich habe schon überall geschlafen. Ich habe am Fußende geschlafen, ja. Oben, unten. Ich habe überall schon geschlafen. Halb raushängt, so wie so ein Hund, so mit dem Kopf nach unten. Ich habe alles schon probiert.
Apropos mit dem Hund, witzigerweise. Ich hatte ja ein paar Jahre in meinem Leben einen
Hund.
Ja,
mit dem warst du natürlich hervorragend.
Mit dem habe ich sehr gut in einem Bett.
Ja, weil du eine caring Person bist.
Ja, so. Aber halten wir es fest, ich bin eine völlig normale Person.
Du bist eine ganz normale Person.
Danke.
Und du wirst das wahrscheinlich auch erfahren haben, dass man am Anfang ja nicht die Finger voneinander lassen.
Nein, man hat sich den Wecker morgens gestellt, um vor der Arbeit noch Sex haben zu können.
Okay, das wusste ich nicht.
Oh. Hey, heute ist Valentinstag, da kannst du ruhig mal ein paar private Sachen. Wir beide sind ja jetzt auch 20 Jahre zusammen, da wird sich gar kein Wecker mehr gestellt, ja, bei uns beiden.
Das stimmt. Dann weißt du ja, wovon ich spreche. Am Anfang war es so schön, wir haben die Nähe genossen, egal wie wir drauf waren. Du hattest die weicheste Haut, den schönsten Body, den süßesten Mundgeruch morgens, wenn wir aufgewacht sind.
Aber da war man ja auch noch so komplett auf
genau,
irgendwelchen Hormonen, da ist Schlaf so scheißegal, ne?
Genau, und jetzt? Anders. Da kann doch was mit der Beziehung nicht stimmen.
Während man am Anfang von der Partnerschaft das total schön findet, total Bock hat, ganz eng gekuschelt beieinander zu schlafen, ist es auch was ganz Normales, dass es, wenn eine Partnerschaft länger dauert und man in allen anderen Lebensbereichen immer mehr Nähe zueinander aufbaut, dass es irgendwann wieder eine Differenzierung braucht. Die Ausbalancierung von Nähe und Distanz kann eben auch übers Schlafzimmer stattfinden.
Ja, und ich liebe Ausbalancierung von Nähe und Distanz. Das ist mein Beziehungshobby. Das finde ich super gut.
Also entweder gemeinsame Zahnbürste oder gemeinsames Bett. Beides,
genau,
geht
beides
nicht.
Beides geht nicht.
Geht für uns jetzt gerade nicht. Aber für andere Leute geht das. Ja. Ist ja auch gut. Zwei Dinge, die ich auch sehe, also als Vorteil für die Menschheit insgesamt, weil ich glaube, die 30 Minuten nachdem ich aufgewacht bin, habe ich den unattraktivsten Teil meines Tages.
Ich kann es nicht beurteilen, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, doch. Ich würde das gerne allen ersparen. Und Mütter, ich will jetzt kein Mitleid, aber wir haben ja nichts Eigenes. Ich habe kein eigenes Zimmer. Ich habe zunehmend auch nicht mal mehr eigene Socken. Und ich wage mich mal so weit vor, dass wenn man im Partnerin-Sein oder im Worst Case im Mutter-Vater-Kind-Sein, wenn man da so verschwindet, so, man ist dann nur noch so eine Mutter oder
ja,
man ist dann einfach nur noch die Frau von, dann ist das auch vielleicht gar nicht mehr so sexy für den anderen. Und deshalb, ich zitiere jetzt eine Person der Öffentlichkeit, über die hier bei Zeiten auch mal hergezogen wird, in aller gebotener Anonymität, finde ich so ein Date-Day mit mir selber. oder eine Date Night. Am Ende des Tages vielleicht für alle ganz gut, dass wir auch noch ein bisschen spannend bleiben für den anderen.
Ich habe es noch nie so gesehen, dass ich auf eine Art jeden Abend eine kleine Date Night mit mir selber habe.
Und zwar in wärmendem Biber mit einem Faltenpflaster auf dem Kopf.
Ja.
So, und jetzt kommen wir zum Thema Sex. Du hattest das schon mit weit aufgerissenen Augen, hattest du das schon zur Kenntnis genommen, dass das auch ein Thema sein kann. Ich hatte dich am Anfang gefragt. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es wohl relativ häufig vorkommt, dass sich ein Partner sorgt, dass er keinen Sex mehr bekommt, wenn der andere auszieht. Ich habe jetzt keine Studienlage vorliegen, also nur mich, ich taste mich jetzt einfach mal ein bisschen an das Thema ran. Also gesetzt den Fall, man hat jetzt schon eine Weile jemanden an seiner Seite, also man geht ins gemeinsame Bett am Ende eines aufreibenden Tages, in einer, du hast schon gesagt, in so einer gemütlichen Robe, in einer hochpreisigen Creme im Gesicht.
Ja.
Und man guckt auf die Uhr und sagt so, okay, ich habe jetzt noch 6 Stunden zu pennen. Dann du guckst dann nochmal, was Caro Dauer neu hat.
Welches Shampoo, ja.
Ich gehe nochmal die Tagespresse durch, ich lösche das Licht. Und dann bin ich so müde und es ist wirklich der ungünstigste Zeitpunkt für eine sexuelle Ausnahmeleistung. Und das scheint bei anderen Leuten anders zu sein. Bei dir, Anne?
Nee, für mich ist das gar nicht so verknüpft, dass man irgendwie immer kurz vorm Schlafen gehen oder kurz nach dem Aufwachen Sex hat, sondern... Das kann man ja entweder jederzeit oder halt gar nicht. Also das ist für mich nicht an diesen Ort und diese Situation zwischen 23 und 7 Uhr geknüpft.
Die Frage ist, ob man nur Sex hat, wenn man abends gemeinsam ins Bett geht.
Ja, nee.
Nee, dachte ich auch nicht.
Hoffentlich nicht.
Monika Wacker hatte ja professionelle Einblicke. Ja.
Das, was ich denken würde, was das Hauptargument gegen getrennte Betten ist, ist, dann haben wir ja keinen Sex mehr. Ja, was ja Quatsch ist, weil man kann ja nicht nur dann miteinander Sex haben, wenn man sowieso jeden Abend zusammen ins Bett geht. Also man könnte sich das ja auch anders organisieren oder man könnte Sex haben und dann in die getrennten Betten gehen. Aber diese Vorstellung von, das ist die Zeit, wo es dann passiert, die gibt es dann halt oder nicht mehr zusammen im selben Bett zu schlafen, bedeutet, die Person möchte grundsätzlich keinen Sex mehr mit mir haben. Und das ist ja Quatsch. Ne? Aber die Dynamik von einer will immer und einer will nie, so fühlt es sich oft an, das ist halt die Dynamik, mit der Paare zu uns in die Sexualberatung kommen. Da wäre es oft hilfreich, auf getrennte Betten zu gehen, damit nämlich die Person, die eigentlich mit einer eingebauten Schranke schon ins Bett geht und vielleicht in so einem Gefühl von, hoffentlich rutscht jetzt hier keiner ran und will irgendwer was von mir, weil da muss ich wieder sagen, ich möchte nur kuscheln und keinen Sex, so dass diese Dynamik damit ausgeschaltet ist.
Also das ist
mir, wir drehen uns im Kreis. Ja,
das ist mir gänzlich neu. Da habe ich nie drüber, vielleicht war ich auch nie in einer lang genugen Beziehung, aber dass das bei Leuten so verknüpft ist, dass das so der gefühlt einzige Punkt ist. Und wenn man dann da eh schon liegt und wenig anhat, dann kann man ja auch direkt kurz Sex haben.
Weil es so praktisch ist.
Und dass das aber offensichtlich zu anderen Tageszeiten in anderen Räumen so ausgeschlossen ist, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das so ein Thema ist.
Ja, ich habe mir da noch was mitgenommen. Es gibt Leute, die haben gerne Sex zum Stressabbau. So, die kommen sonst nicht gut runter. Und jetzt habe ich mal eine Empfehlung, falls das bei euch so ist. Also, wenn ihr sagt, ich kann einfach nicht pennen, wenn ich nicht einmal...
Was kommt denn jetzt für ein Tipp?
Ja, dann nehmt ihr euch mal einen, was hast du gesagt, 3 Pumps aus dem Melatonin-Spray.
Ja.
Vielleicht wäre noch eine heiße Wanne, damit kann man auch gut arbeiten. Und,
ich weiß nicht.
Ansonsten sind
ob das ein adäquater Ersatz ist,
ja,
oder?
Ja, da kann man sich ja noch ein bisschen rein fantasieren. Und dann vielleicht sich auch einfach mal Gedanken zu machen. Wo könnte man denn sonst noch Sex haben in der kommenden Zeit? Dabei wird man ja vielleicht auch müde, weißt du? Sonst stöbert man noch mal irgendwie nach dem besten Angebot für einen Saugroboter oder denkt drüber nach, wie man pfiffige Brotdosen für Kinder zusammenstellt. Und da vielleicht besser diese ganze Kreativität umleiten und zu überlegen, wo kann ich denn mit meiner Partnerin, meinem Partner demnächst cool Sex haben? Wenn es nicht hier im Bett ist.
Orte, an denen man cool Sex haben kann, wenn es nicht hier im Bett ist.
Genau, denkt doch darüber nach und werdet darüber müde und schlaft ein und dann kann es morgen richtig losgehen. Und wenn ihr das in den Griff bekommen habt, ihr habt Sex, dann gibt es ja vielleicht auch Nachwuchs. Deshalb hinten raus nochmal die Frage, vielleicht auch nicht ganz unwichtig, nach dem Familienbett.
Oh mein Gott.
Denn wenn dann der kleine Matthias Knox da ist und der Tupac Enis, 2 Jahre und 6 Monate alt und die schlafen jetzt auch mit im Bett, ist das gut? Oder aus Sicht der Paartherapeutin, aber auch Sexualtherapeutin nicht so gut.
Also Familienbetten ist das gleiche wie getrennte Bett, würde ich jetzt mal sagen. Aus der Sicht für die Kinder halte ich Familienbetten für sehr, sehr sinnvoll und total gut, weil unser Bindungssystem ist darauf angelegt, miteinander gerade als Baby zu spüren, so Mama ist da oder Papa ist da, ich bin hier nicht ganz alleine für. Und das dürfen Kinder auch noch lange haben, dieses Gefühl. Also ich bin da total dafür, Kinder lange gemeinsam im Bett liegen zu lassen. Und das, was ja oft als Gegenargument gesagt wird, ist ja, aber wann hat das Paar dann nochmal Zeit für sich und die Kinder müssen schnell ins eigene Bett, damit ihr miteinander wieder, und das halte ich für Bullshit, ehrlich gesagt.
Ich habe auch beim Thema Familienbett nie über das Sexthema nachgedacht, sondern ich habe immer gedacht, ich würde halt die Krise kriegen, wenn vier Leute um mich rum existieren.
Wir machen hier ganz neue Räume auf.
Geht hier wieder nur um Sex heute?
Bisschen noch. Aber also, stört dich das?
Nein, ich finde es ganz wunderbar.
Also, wir haben jetzt, glaube ich, auch alle mitbekommen, man kann Schlaf und Sex irgendwie ganz gut trennen. So, das haben wir jetzt. Wenn man zusammen wohnt, ist das in erster Linie natürlich, vor allen Dingen mit Kindern, ist das natürlich ein Platzproblem. Niemand hat sechs Zimmer.
Ein Sexzimmer, so wie Jennifer Lopez und Ben Affleck hatten in ihrer Villa.
Das wusste ich wiederum nicht.
Oh ja,
nicht.
Die haben ja versucht.
Aber ich meine, hatten die ein Sexzimmer?
Mhm, aber die hatten ein Sexzimmer, das habe ich gelesen. Ich kann euch die Quelle nicht mehr sagen, deshalb gefährliches Halbwissen. Aber die haben ja gerade versucht, ihre Villa für teuer Geld zu verkaufen und sind die nicht losgeworden. Und die Villa hatte, erster Fun Fact, 80 Parkplätze. Für wen? Und ein Sexzimmer, das ausgestattet war mit irgendeinem Special Bed und Sextoys und, Achtung, schallisolierten Wänden.
Wow. Haben sich aber viel vorgenommen. Ja. Ich würde mich persönlich auch
und
schon wieder
unter
Druck setzen.
Weißt du, was ich da richtig gut könnte in dem Raum?
Schlafen.
Ja, habe ich auch gedacht. Das wäre
es. Ist ein Sehnsuchtsort.
Zwischen Dildos und einem Analplug, damit ich die Nacht meines Lebens haben.
Ach, das wäre schön.
Ah, das wäre so schön.
Jetzt habe ich schon angerissen, also dieses Familienkonstrukt, wer schläft wo und so, es ist überfordert zum Teil. Vor allen Dingen am Anfang, wenn die Kinder neu sind und so. Und ich kann das auch verstehen.
Die Kinder neu sind?
Das ist echt schwierig, also sich da irgendwie zu finden, zu überlegen, ne? wie organisieren wir uns, wie strukturieren wir uns denn neu. Aber vielleicht trotzdem mal drüber nachdenken, wie man auch als Partner, in dem Fall ist es jetzt wieder der Mann, wie man sich denn in so einer neuen Partnerschaft aufstellt. Also welches Standing man da hat und wie man sich quasi dem Thema Nähe, Berührung auch wieder nähert. Denn...
Also mir kommen schon viele Frauen unter, die irgendwann sagen so, naja, mein Mann ist eigentlich das dritte Kind. Also wenn so ein Mann in so eine Bedürftigkeit und auch in so eine körperliche Bedürftigkeit kommt von, oh, du hast so viel Körperkontakt mit den Kindern und die nimmst du immer auf den Arm und auf den Schoß und mich berührst du gar nicht mehr, so, das ist schon ein Alarmsignal, ne? Da sollte man schon, also da dürfte man zu jemandem von uns kommen und besser lieben mal kontaktieren oder dann ist irgendwas in Schieflage.
Ist so Zweifelhäschensprache, ne?
Ja, ich find's, mich hat das gerade auch ein bisschen, dieser Vergleich zwischen Körperlichkeit mit den Kindern und Körperlichkeit in der Partnerschaft, der ekelt mich so ein bisschen an. Mit den Kindern kuschelst du immer, mit dem Papa aber gar nicht mehr oder mit der Mama, ne? Ich will das jetzt gar nicht ausschließlich den Männern, wobei doch, ich glaube, in der Verteilung ist
ja
das
doch
so, oder?
Ich glaube, dass es gar nicht so selten ist, kann ich mich Frau Wacker anschließen. Bei mir, da kann ich mich jetzt mal ausnehmen, ich habe wirklich dafür gesorgt, dass ihr mich bemitleidet, aber das ist bei mir niemals passiert, aber ich kenne Leute, bei denen ist das auch passiert und ich weiß, wir machen es auch Männern oft nicht leicht, wir wollen sensible Männer und dann ist auch wieder nicht recht, aber vielleicht kann man einfach nach dem Ausschlussverfahren arbeiten und das nicht machen. So, fertig.
Das ist wieder so heteronormativ, ne? Ich überlege gerade, wie
das... Aber es ist meistens doch so, dass ein Mann und eine Frau gemeinsam ein Kind bekommen.
Naja, ich habe auch zwei Freundinnen, die gemeinsam ein Kind haben. Und da würde mich interessieren, die werde ich mal fragen.
Das mach. Das finde ich interessant, ob das da ähnlich war.
Ja.
So, jetzt habt ihr den Entschluss getroffen. Ich brauche mal eine Zeit, 90 mal 200 Zentimeter nur für mich. Jetzt die Frage, wie kommuniziere ich das denn möglichst schadensbegrenzend? Und Frau Wacker lamentiert da jetzt nicht rum. Sie macht kurz und schmerzlos, dass ihr euch das auch alle merken könnt.
Einer der Schlüsselsätze in der Paartherapie ist, ich liebe dich trotzdem. Also als erstes feststellen, es hat nichts mit meinen Gefühlen zu dir zu tun und nichts mit meiner Verbundenheit und dass du der Mensch bist, mit dem ich mein Leben verbringen will. Es hat nur was damit zu tun, für mich ginge es noch besser und für mich, mir täte anderes besser. Und können wir gemeinsam eine gute Lösung dafür finden?
Ein Grundsatz, den ich immer beherzige, ich sage zu allen Leuten, mit denen ich streite, wir streiten hier in der Sache. Vielen Dank, Monika Wacker, wir finden dich toll und wenn ihr mal ein Problem habt, könnt ihr euch sicherlich an dieses Netzwerk wenden.
Und das ist das Fazit.
Körperliche Nähe kann die Schlafqualität fördern. Und es ist auch einfach gemütlich und kuschelig. Also wenn man gut nebeneinander schlafen kann, dann ist das ja wohl das Allerschönste. Aber hier kommen die Abers. Schnarchen ist der größte Feind des geteilten Betts. Wem das gemeinsame Schlafen also wichtig ist, der sollte dieses Thema angehen. Und es tut mir leid, but it's a fact. Die Schnarchenden sind meist Männer. Es gibt Möglichkeiten, mit denen man das in den Griff kriegen kann. Wenn ihr nicht getrennt schlafen wollt, dann müsst ihr das mal angehen. Denn schlechter Schlaf ist schlecht. Schlecht für die Beziehung, weil es kompromissloser, reizbarer, konfliktunfähiger machen kann. Weil es schlimmstenfalls irgendwann die körperliche oder die psychische Gesundheit beeinträchtigen kann. Und ich glaube, das ist am Ende deutlich gefährlicher, als nicht jeden Morgen nebeneinander aufzuwachen. Und falls ihr euch mit der Entscheidung schwer tut, Sleep Divorce muss keine fest definierte Entscheidung für immer sein. Vielleicht macht man es nur unter der Woche, vielleicht macht man es nur, wenn man krank ist oder am nächsten Tag einer fit sein muss. Das kann jeder von euch für sich selbst definieren. Bitte, Steffi.
Getrennte Betten, das wollen wir hier nochmal feststellen, sind natürlich auch eine finanzielle Sache. In einer Dreizimmerwohnung mit mehreren Anverwandten, einem Kardiogerät und einer Heißluftfritteuse. Alles auf 70 Quadratmeter in zentraler Lage. Da kann sich keiner ein Gästezimmer leisten. Da müsst ihr euch irgendwie organisieren. Ich fühle alles daran. Aber vorausgesetzt, ihr habt so eine ganz kleine Matratze und ein Kuschelkissen, dann schämt euch bitte nicht. Für den einen Partner mag es einfach praktische Gründe haben, aus dem Gemeinschaftsfutter auszuziehen. Für den anderen kann sich dann aber, das müsst ihr bedenken, eine Trennung dann anfühlen wie ein endgültiger Schlussstrich der Beziehung. Aber bedenket auch, wer die Betten trennt, der pumpt wahrscheinlich nochmal ordentlich Substanz in die Beziehung. Autonomie macht in dem Fall nicht nur ausgeschlafen. Eine Beziehung lebt durch eine Nähe und Distanz. Und wenn ihr schon eure Miete und eure Nagelschere teilt, dann ist ein eigenes Bett vielleicht nicht das Schlechteste. Und wo ich das gerade sage, brauchen Leute getrennte Nagelscheren, Anne? Oder kann man da eine ganze Folge zu machen? Hast du da eine Meinung?
Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber hey, ich sag's. Ich wäre bereit, mit meinem Partner eine Nagelschere zu teilen.
Aber das finde ich gut, weil ich gerade gedacht habe, ich mache da was ganz Ekelhaftes. Nee. Aber ich habe nur Nagelscheren für alle. So,
ja.
Ist doch gut. Am Anfang einer Beziehung ist es wahrscheinlich das Süßeste überhaupt, morgens im modrigen Atem eures Partners aufzuwachen. Aber das ist vollkommen okay, wenn der Zauber abnimmt und dann auch wieder zunimmt. So eine Partnerschaft ist ja jetzt keine endlose Abwärtsspirale. Es ist... ja, es kommt und geht in Wellen. Wenn ihr gar nicht schlafen könnt, ohne euch müde Gefühle zu haben, dann versucht so einfach mal zum Tässchen Tee und streichelt euch selber müde, ne? Oder ihr überlegt, wie und wo ihr als Paar denn sonst so sexuell aktiv werden könntet. Das schürt die Vorfreude und ermüdet euch am Ende ja vielleicht noch. Und Familienbetten sind eine sehr, sehr praktische Einrichtung und natürlich auch vor allen Dingen, um wirksam zu verhüten. Für die Kinder ist es auf jeden Fall super. Stresst euch nicht, die Blagen da rauszuquatschen. Denen tut das gut. Und wenn ihr mal wieder Sex haben wollt, siehe oben. Und für die Kommunikation, wenn ihr aussteigen wollt aus dem gemeinsamen Bett, wichtig immer der Satz, ich liebe dich trotzdem. Oder macht's wie Banowski, es ist eine Diskussion in der Sache.
Anne,
zähl mir einfach mal drei dir bekannte WissenschaftlerInnen auf, soweit es fällt.
Dr. Leonard Hofstetter, Dr. Sheldon Cooper, Dr. Amy Farrah Fowler. Es sind Wissenschaftler.
Haben es doch. Big Bang Theory ist alles, was diese Frau über Wissenschaft weiß. Ich habe mich in der Pandemie sehr fortgebildet.
Ja.
Na gut, aber und deshalb bin ich froh, dass sie nicht dumm in die Wechseljahre kommen wird. Denn es gibt einen neuen Wissenschaftspodcast, den Anne ab sofort hören wird, denke ich doch. Den ich ab sofort hören werde, denke ich doch und ihr hoffentlich auch. Und zwar ist das Science Tea Time. Geht in jeder Folge um einen anderen Forschungsbereich. Es geht um Ernährung, das Weltall, künstliche Intelligenz natürlich. Und die beiden Hosts, Caro Matzko und Frank Seibert, den kennt ihr sicherlich, die unterhalten sich da ausschließlich mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Frank Seibert ist doch der, den haben wir doch auch schon mal hier, oder?
Als Gast, als Flexperte. Mhm. Gott, es sind, also wir haben schon so viele Folgen, schäme ich mich jetzt? Ist das unsympathisch, dass wir das nicht wissen?
Nein, ist es überhaupt nicht.
Okay.
Das war hier auch schon mal. Ich glaube, und zwar ging es da um das Thema, wie werde ich high ohne Drogen?
Ach, er hat diese ganzen Sachen da ausprobiert. Er hat sich da irgendwie mit Licht hypnotisieren lassen und so.
Ja,
ne?
Der hat all die Sachen, die schmutzigen Sachen gemacht, für die ich mir zu schade war. So. Ja.
Genau, Science Tea Time. Ich weiß, Menschen, die in den sogenannten MINT-Fächern so schlecht waren, dass es für eine 4 zu Hause Taschengeld gab. Bei mir zum Beispiel.
Wirklich?
Ja, das war wirklich, wenn ich in Mathe eine 4 mitgebracht habe, war meine Mutter aber mal ganz flott stolz auf mich. Also ich weiß, das schreckt vielleicht erstmal ab, aber es ist wirklich kein Nerd-Talk, sondern auch jemand mit einer wackeligen 4 in Mathe kann das verstehen. Die Themen sind immer nah am Leben. Da wird jetzt nicht mit Hilfe des Induktionsgesetzes erklärt, warum eine Induktionsspannung entsteht. Da werden auch keine Massenwirkungsgesetze für chemische Reaktionen aufgestellt. Da wird ein Tee getrunken und da wird sich klug unterhalten.
Das ist für mich immer ein richtiger Türöffner. Wir hatten noch letztlich den netten Mathematiker und seitdem bin ich dem Thema Mathematik deutlich offener gegenüber.
Machst du manchmal Kopfrechenkönig mit dir selber, dass du dir selber Aufgaben stellst?
Genau, Telekolleg gucke ich nochmal die besten Folgen nach. Ja, wirklich. Ich habe so eine Kopfrechen-App, habe ich auf dem Handy.
Wirklich?
So. Science Tea Time ist ein ARD-Podcast, wisst ihr ja, kriegt ihr in der ARD-Audiothek. Und ja, wo es sonst auch noch Podcasts gibt, aber in der ARD-Audiothek, da sind die schlauesten Podcasts. Ist ja so.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Also, wenn ein Produkt ein Versprechen auf maximale Performance abgibt, dann bin ich wohl bereit, da tief in die Tasche für zu greifen. Ehrlicherweise aber auch für minimale Performance, also Schaumküsse, Fischlis, Limo, bei der die meisten Vitamine noch in der Banderole stecken, da greife ich gerne zu. Also dementsprechend wäre es wahrscheinlich klug, da mal gegenzusteuern. Aber, wo soll ich anfangen? Zink. Vitamin B3, Proteinpulver, Kollagenampullen, wo kann ich investieren? Ich habe den Überblick verloren. Ich hatte ehrlicherweise nie einen Überblick.
Man muss aber auch sagen, dass die Produktpalette in den vergangenen Jahren auch wirklich stark explodiert ist. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, in der meine Mutter, kennst du diese Brausetabletten,
die sie immer gekauft?
In den Rollen. Da, wo immer alles drin war. Vitamine, ja. Magnesium, Calcium, vor allen Dingen viel Reichtum. Aspartam. Das war für mich als Kind schon Brechreiz im Glas. Ich schluck ja Zink. Und Vitamin D, du glaube ich auch.
Ich auch, ja.
Aber wenn du noch mehr...
Und Omega-3.
Oh, wofür ist das?
Und Protein.
Oh Gott, was?
Proteinpulver-Drinks trinke ich so. Way clear bums.
Kannst du mir... Was macht das mit
mal,
dir?
Ja, kann ich dir nicht sagen. Frag mich mal, warum ich das mache. Ja. Weiß ich nicht. Habe ich irgendwo gelesen, es gut
Gibt dir Sicherheit, ja?
Gibt mir ein gutes Gefühl.
Ich sag mal so, wenn da noch mehr möglich ist. Also, wenn wir uns so ein bisschen upgraden können. Also, seidenzarte Haut, kräftiger Biss. Da bin ich offen. Ja, gerade das.
Ja.
Neuerdings habe ich wohl auch, so nehme ich es Instagram zumindest, ich habe ein Cortisol-Problem.
Weil du zu viel Stress hast.
Ich musste Cortisol erstmal googeln.
Ja.
Aber es wurden mir, und das war das Wichtige, glaube ich, auch für dieses soziale Netzwerk, es wurden mir direkt Gegenmaßnahmen angeboten.
Gott sei Dank.
In Form von Nahrungsergänzungsmitteln. Habe ich noch nicht zugeschlagen, aber wer weiß.
Supplements, also für uns bisher noch ein bisschen so die Krimskrams-Schublade der Ernährung. Wir haben den Überblick verloren, Steffi, und im nächsten Flexikolen. Was ist da?
Cortisolen.
Flexikol. Holen wir uns den Überblick zurück für uns und für euch. Was Spark Joy und was muss weg im nächsten Flexikon?
Hast du so definierte Oberarme jetzt von dem Protein? Macht das so was?
Guck mal. Willst du mal fühlen?
Ja, das ist ein sehr dicken Pullover an, das kann man ja gar nicht sehen. Achso, ja, fühlen kann. Ja, warte mal, das finde ich interessant. Achtung. Ja, willst du bei mir auch?
Nee, das macht mich nicht mehr. Halt mal dein Maul, gib mir nicht so an. Die Frau hat Arme wie eine Mischung aus Madonna und Hulk Hogan.
Ja, dafür habe ich Fesseln wie eine Mischung aus Benjamin Blümchen. Und mir fällt gerade nichts ein. Das reicht. Wie eine Mischung aus Benjamin Blümchen habe ich Fesseln.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby Ann Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.